Ja, wir haben alle irgendwo ein Gottesbild vor Augen und der eine oder andere sagt vielleicht, diesen Gott, den ich in meinen Augen habe, so wie ich ihn mir vorstelle, den möchte ich nie begegnen, den möchte ich nie unter die Augen treten. Aber die Frage ist, warum ist es so? Und ich glaube, dass es damit zusammenhängt, dass wir merken, das, was wir tun, das, was wir ausleben, dass es falsch ist. Und trotzdem tun wir es immer wieder. Und wenn wir Gott mit unserer Sünde begegnen, wird er uns dafür richten. Ja, das merken wir auch schon wieder immer bei den kleinen Kindern. Wenn die Eltern oft nicht mehr weiter wissen, kurz vor Weihnachten, dann sagen sie, wenn du dich jetzt nicht benimmst, dann bekommst du keine Geschenke. Oder dein Geschenk wird kleiner ausfallen. Ein Junge hatte diesen Brief geschrieben, kurz vor Weihnachten, an einen Weihnachtsmann. Lieber Weihnachtsmann, ich schreibe dir, um mich im Voraus für die Geschenke zu bedanken. Übrigens, ich habe einen Bruder Jeffrey, der ist selten lieb. David, der ist meistens lieb. Und Danny ist immer lieb. Ach übrigens, ich bin Danny. Erfolg hat heute einen großen Stellenwert. Wenn ich ein normaler Typ bin, sag ich jetzt, als Vater, als normaler Arbeitnehmer, sagt die Welt, ich habe nicht viel erreicht oder nichts. Also geht man auf die Suche. Von einem Jungen, Teenies sitzen hier mit 14, 15, die zum Mann werden. Mädels sitzen hier, die zu Frauen werden und sie gehen auf die Suche. Wer von euch kennt Nick Schumacher? Es gehen ein paar Hände hoch. Gut. Nick ist nicht so bekannt, aber wenn ich jetzt sage Michael Schumacher, dann werden die meisten von euch die Hände heben. Michael Schumacher war einer, der in der Formel 1 Riesenerfolge gefeiert hat. Und ich fand es interessant, der Nick, der gab ein Interview, in dem er sagte, der 49-jährige Michael Schumacher, mein Vater, ist das wichtigste Vorbild für mich. Er hatte einen sehr großen Einfluss auf mich. Und am Ende des Interviews musste ich schlucken. Dass Nick ein Vorbild hat, das war sehr gut. Nick musste ein Vorbild haben, damit er überhaupt hoch hinauskommt. Damit er sich von seinen anderen Rennfahrern distanzieren kann. Damit er Erster wird. Aber am Ende sagte er einen Satz, er ist mein Idol. Und ich musste bei diesem Satz stehen bleiben und schlucken. Na klar ist Michael Schumacher für mich persönlich auch eine Legende, einer, der viel erreicht hat in seinem Leben. Und trotz seines Ruhmes, den er bekommen hat, ist er bodenständig geblieben. Er hat eine Frau wohlgemerkt, das heute auch nicht gang und gäbe. Er hat Kinder. Man hat in den Nachrichten nie gehört, dass er irgendwie dass er Drogen genommen hatte, dass er ein unmoralisches Leben geführt hat. Er stand seinen Kindern, seiner Frau immer gut da. Sein Leben scheint nach außen hin in Ordnung zu sein. Aber ich höre es in letzter Zeit immer wieder, Menschen sagen, dieser Star oder dieses Model oder dieser Fußballstar, das ist mein Idol. Und in den Nachrichten am 29.08., können wir wieder lesen, Servus Fußballgott. Der eine oder andere wird vielleicht schmunzeln, er weiß, worum es geht. Es geht um den alten, guten Sebastian Schweinsteiger, auch genannt Schweini, hat Abschied genommen. Und am Ende wurde er zum Fußballgott erklärt, weil er scheinbar alles richtig gemacht hat. Vielleicht sagst du, wenn du Fußball liebst, ich weiß es nicht, ich habe auch Fußball dieses Jahr schon geguckt. Entspann dich. Was ist schon dabei? Es ist doch nur Unterhaltung. Es ist eine gute Atmosphäre. Ja, man würdigt ihn etwas. Die Frage ist, darf ich als Christ ein oder mehrere Idole haben? Wenn ja, wenn die Bibel ja sagt, was muss mein Idol erfüllen? Oder gibt es auch einen Unterschied zwischen Vorbilder und Idole? Wir sind dazu geneigt, jemanden oder etwas anzubeten. Heute haben wir schon den Gottesdienst so begonnen. Wir haben Gott angebetet. Und ich habe mich gefragt, wo und was sagt die Bibel dazu? Und wir lesen in 2. Mose 32, 1 bis 9. 2. Mose 32, 1 bis 9. Als aber das Volk sah, dass Mose lange nicht von dem Berg herabkam, da sammelte sich das Volk um Aaron und sprach zu ihm: Auf, mache uns Götter, die uns vorangehen sollen, denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Da sprach Aaron zu ihnen: Reißt die goldenen Ohrringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind, und bringt sie zu mir. Da riss sich das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab, die an ihren Ohren waren, und sie brachten sie zu Aaron. Und er nahm es aus ihrer Hand entgegen und bildete es mit einem Meißel und machte ein gegossenes Kalb. Da sprachen sie: Das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Als Aaron das sah, baute er ein Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach: Morgen ist ein Fest für den Herrn. Da standen sie am Morgen früh auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Friedensopfer, und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um sich zu belustigen. Da sprach der Herr zu Mose: Geh, steige hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, hat Verderben angerichtet. Sie sind schnell abgewichen von dem Weg, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt: Das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe dieses Volk beobachtet, und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Hier ist etwas mächtig schiefgelaufen. Wir haben am Anfang gelesen, als sie Mose lange nicht gesehen haben, sagten sie zu Aaron: Mach uns einen Gott. Und ich finde das so paradox. Wir lesen erstmal, Mose hat sie aus der Sklaverei befreit. Und ein paar Verse weiter lesen wir, jetzt sagt auf einmal Aaron, der dieses Kalb gefertigt für sie hat, das Kalb, das sich noch nicht mal bewegen kann, das Kalb, das noch nicht mal loslaufen kann, das Kalb, das noch nicht mal was rausziehen kann, soll jetzt das ganze Volk Israel von Millionen von Menschen aus der Sklaverei befreit haben? Er sagt: Volk Israel, das ist dein Gott, der dich herausgeführt hat. Sie machen den Gott, der lebendig ist, der sie herausgeführt hat aus der Sklaverei, zu einem Nichts, zu einem Niemand. Die Tat, die er getan hat, geben sie einem anderen. Auf die Frage zurückgreifen, ob ich ein Idol haben darf oder nicht, lass uns 2. Mose, Kapitel 20, Vers 1 bis 5 lesen. Und Gott redete all diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht, an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Gott verbietet uns Menschen ganz klar hier in 2. Mose: Wir dürfen keine Idole, keine Götzen haben. Das Interessante ist, wenn wir das Buch Chronik lesen, da sind so viele Könige, die als König anfingen, sie fürchteten Gott. Aber dann kam das, was Morten auch im Mitteilungsteil kam. Es ging ihnen gut. Sie lebten in Saus und Braus. Ihnen war scheinbar vielleicht langweilig. Sie suchten nicht mehr nach Gott. Sie fingen Gott an zu vergessen. Der eigentliche Gott, der in ihrem Herzen groß war, war ihnen auf einmal nicht mehr nachahmenswert. Und sie fingen an, ihre eigenen Idole zu kreieren, zu schnitzen, zu basteln. Die Frage ist, was passiert, wenn du immer noch der Meinung bist, ob ich mir jetzt ein Idol aussuche oder ein Vorbild? Sagt ein Herod Folgendes: Die Menschen werden als Originale geboren. Die meisten enden aber als Kopien. Wenn du als Original bestehen willst, dann suche dir ein Vorbild. Idole sind nur was für Kopien. Und ich dachte mir, wie recht hat er? Die Menschen werden als Original geboren. Und ich merke das immer wieder, wie ich meinen Kindern, aber auch die Gemeinde, den Kindern eintrichtert. Wir sagen, du bist wertvoll, du bist einzigartig. Du bist ein Individuum. Du bist original, du bist wertvoll. Da sind wir bei der nächsten Frage. Gibt es einen Unterschied zwischen Idole und Vorbilder? Der Unterschied ist, dass, wenn wir ein Idol vor uns haben, dann schmelzen wir einfach daher. Ihr habt wahrscheinlich schon mal gesehen, wie Justin Bieber auf die Bühne kommt und die ganzen Fans von zigtausend, das sind meistens dann Teenies oder wie auch immer, die kreischen, die rasten voll aus, die geben Sätze wie Justin, heirate mich, Justin, ich liebe dich. Total die verrückten Dinge. Nur weil so ein Mensch auf diese Bühne kommt, schmelzen sie weg. Man gibt einfach seine Individualität auf, indem ein Vorbild eigentlich in uns etwas ganz anderes bewirkt. Ein Vorbild kann uns eine Entwicklungshilfe sein. Ja, die Bibel fordert uns sogar auf, Vorbilder zu sein, bis hin zu Vorbilder werden. 2. Chronik, Kapitel 17, Vers 3, da lesen wir die Auswirkungen, was Vorbilder bewirken. Der Herr stand Josaphat bei, weil er dem Vorbild von David folgte und keine anderen Götter verehrte. Das beste Beispiel, das wir uns nehmen können als Vorbild, ist in Philipper 2, 5. Da lesen wir, nehmt euch Christus zum Vorbild. Josia im Alten Testament, als er König wurde, wusste er nicht, wie er viele Dinge tun sollte. Aber sein Anfang, er war gut. Denn wir lesen, dass Gottes Urteil über Josia in 2. Chronik 34, 2. Josia wandelte auf den Wegen seines Vaters David und wich nicht zur Rechten noch zur Linken. Josia war 31 Jahre lang König. Und das Interessante ist, das, was er angerichtet hat, war, glaube ich, für viele Menschen damals unter seiner Herrschaft ein Dorn im Auge. Glaube an einen Gott war damals nicht selbstverständlich. Es war für ihn herausfordernd, denn sein Großvater Manasse war ein sehr böser Mann. Er hatte viele Jahre gegen den lebendigen Gott herausfordernd gekämpft. Josias Vater Amnon häufte die Schuld weiter an. Und Josias Sohn, er war auch nicht besser. Und da finde ich das doch schon interessant. Sein Großvater, sein Vater, sein Sohn, alle suchen Gott nicht. Aber Josia wusste, ich brauche ein Vorbild. Ein Vorbild, das David hieß, um sich an die gute Wege Gottes zu klammern. Und er hat ein Urteil von Gott bekommen, geradlinig zu leben. In 2. Chronik 34, 3 bis 5 lesen wir. 2. Chronik 34, 3 bis 5. Denn im 8. Jahr seiner Königsherrschaft, als er noch ein Knabe war, fing er an, den Gott seines Vaters David zu suchen. Und im 12. Jahr fing er an, Juda und Jerusalem von den Höhen und den Aschera-Standbildern und den geschnitzten und gegossenen Bildern zu reinigen. Und man brach in seiner Gegenwart die Altäre der Bale ab und erhieb die Sonnensäulen um, die oben auf ihnen standen. Okay, habe ich mich vertan. Und die Aschera-Standbilder und die geschnitzten, gegossenen Bilder zerbrach er und machte sie zu Staub und streute sie auf die Gräber derer, die ihnen geopfert hatten. Ich kann mir vorstellen, was das für Probleme geben musste. Ein Volk, das total, das war voll normal, sie lebten im Götzendienst und jetzt kommt dieser Knirps, dieser junge König, und will meine Rituale, meine Idole, meine Götzen, die ich mir erbaut habe, zerstören? Und als wir im Urlaub waren, da habe ich die Predigten online verfolgt und ich glaube, es war Danny, der über Kompromisse sprach. Und mir fiel es ein, Josia, er musste kompromisslos gegen die Idole seiner Zeit angehen. Er musste kompromisslos gegen das angehen. Er musste es zerstören, abreißen und vernichten. Denn es war Sünde gegen seinen Gott, den er suchte. Die Frage ist, was sind unsere Idole unserer Zeit? Ich glaube nicht, dass jemand von uns ein goldenes Kalb zu Hause stehen hat. Was sind unsere Idole unserer Zeit? Lass es dir mal durch den Kopf gehen. Was könnte dein oder mein Idol sein? Ist vielleicht Sport, Musik, Bücher, Autos, Mode, Computer, Kino, Unterhaltung, Faulenzen oder das eigene Ich? Ich meine, das ist ja von Grund auf erstmal nichts Schlimmes. Ich brauche ein Auto, um heute zur Kirche zu kommen. Ein Buch kann mich aufbauen, es kann mich motivieren. Die Bibel, das Buch, das ist perfekt. Es ist erstmal nichts Schlimmes, die ganzen Dinge. Aber wenn die Dinge wichtiger werden als die Liebe zum Herrn, dann fängt unser großer Gott, den wir einmal in unserem Herzen hatten, zu schmelzen an. Wenn dieser große Gott in unserem Herzen kleiner wird, dann fangen auch an, sich unsere Interessen zu verschieben. Wir fangen an, auf einmal unsere Interessen nach unserem Idol auszurichten. Josia räumte auf, in seinem Leben, aber auch im Leben derer des Volkes. Er tat es, weil er die Verantwortung als König spürte. Er tat es aus Liebe zum Herrn. Und ab Kapitel 34,8, das werden wir jetzt nicht lesen, bis 35,19, das ist ein längerer Abschnitt. Da geht es um die drei Gehorsamsschritte, die Josia tat. Das erste war, er kümmerte sich um den Tempel. Das Haus Gottes ließ er wiederherstellen. Das zweite war, er unterwarf sich dem Gesetzbuch. Die Frage ist, unter was unterwerfe ich mich heute? Ist es wirklich das Wort Gottes? Richte ich wirklich mich komplett, unterwerfe ich mich dem Wort Gottes? Er feierte mit dem Volk das Passa. Wir haben heute das Abendmahl gefeiert. Hast du es wirklich gefeiert? Inmitten einer Welt, in der wir leben, können wir Josia als Vorbild nehmen. Denn er war einer, der Gott suchte, der sich demütigte. Und genau deswegen wollte Gott, dass wir uns Vorbilder suchen und keine Idole. Wenn wir uns den Josia als ein Idol nehmen würden, dann hätten wir am Ende seines Lebens ein Problem. Denn Josia zog gegen den Pharao Necho aus und wollte sich in den Weg stellen. Der Pharao hatte Josia gewarnt und hatte gesagt, du, ich will nicht gegen dich kämpfen. Ich will gegen den babylonischen Königshaus Krieg führen. Aber wenn du dich in den Weg stellst, dann wird Gott dich vernichten. Es ist interessant. Gott spricht hier durch einen heidnischen König zu Josia. Aber Josia hat in letzter Zeit nicht viel mit Gott geredet. Auch hier, anstatt Gott zu fragen, Gott, ist es wirklich dein Plan? Ist es wirklich dein Weg? Josia handelt hier und versucht taktisch, eine clevere Maske aufzuziehen, um nicht erkannt zu werden als König in der Schlacht. Und das Problem ist aber, Pharao Necho hatte recht. Ein so geradliniger Mann Gottes hatte einen Fehler begangen. Er wurde verwundet und stirbt. Gott wusste, warum wir keine anderen Idole haben sollten. Denn ein Idol, das nicht geradlinig lebt und gelebt hat oder irgendwelche Fehler begeht, dann zerstört er mein Bild. Er zerstört eventuell sogar mein Leben. In dir kann eine Welt zusammenbrechen. Vorbilder zu haben, sind sehr nützlich. Ja, wir sollen sie sogar haben. Andere Männer Gottes haben sie auch gehabt. Wir müssen Gott in unserem Herzen bewahren. Und zwar der, so wie es in 2. Mose beschrieben wird, der, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Der, der mich und dich aus der Sklaverei der Sünde befreit hat. Diesen Gott sollen wir behalten und bewahren. Dieser Gott kann nur mit dem Wort Gottes, mit der ständigen Bereitschaft und sich selbst zu demütigen und aufrichtig zu suchen, wirklich in unserem Herzen bewahrt bleiben. Und ich dachte mir, der Brief, der ist so clever geschrieben, den ich am Anfang von diesem Danny vorgelesen habe. Der Junge, der hatte noch nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Dass die Geschenke nicht von Mama, Papa kommen, sondern dass die Geschenke nicht vom Weihnachtsmann kommen, sondern von Mama, Papa. Aber er wusste, bald ist Weihnachten und bald wird der Weihnachtsmann sein Urteil fällen, ob ich ein großes, ein kleines Geschenk bekomme. Das Beste oder das Schlechteste. Der Junge hatte sich positioniert und er wollte unbedingt das beste Geschenk bekommen. Das ist genau das, was wir versuchen, uns bei Gott zu positionieren. Das Leben läuft, wir werden erinnert. Wir wissen, wir leben hier nicht ewig. Darin wurden wir heute auch in der Anbetung erinnert. Wir fangen an, über Gott zu denken, über das Gottesbild, was ich in meinen Augen, in meinen Gedanken habe, über die Bibel, was sie sagt dazu, wie ich lebe. Anstatt sich an all die Sünden und Dinge, die ich in meinem Leben getan habe, zu erinnern und gestehen, dass man so vor Gott nicht besteht, fange ich automatisch an, mich zu rechtfertigen. Ich stelle mich wie der kleine junge Danny hin und sage, Gott, ich bin doch gar nicht so schlecht, guck dir mal die anderen an. Ich nehme keine Drogen, ich nehme dies nicht, ich nehme das nicht. Ich bin doch eigentlich ein ganz feiner Kerl. Sünde bleibt Sünde. Ich habe mir gedacht, wie kann man einen Gottesdienst wie diesen beenden? Und ich habe mir gedacht, dass alle, die ohne Sünde sind, die dürfen gehen. Aber wenn du immer noch hier bist, gehört dir heute dein Ruf. Gott will dich erretten. Gott hat heute noch das Angebot für dich. Wenn du gemerkt hast, dass dein Gottesbild falsch ist, wenn du gemerkt hast, ich muss gar nicht der Riesenheld sein vor Gott, das erstbeste Gebet heißt, Gott sei mir Sünder gnädig. Gott möchte dich befreien von all den Enttäuschungen, von den Fehltritten deines Lebens. Wir lesen, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt. Bestreitest du aber, dass du kein Sünder bist, bestreitest du aber, dass du diesen lebendigen Gott nicht brauchst, dann hast du ein Problem. Die Bibel sagt, dann gehst du elendig zugrunde. Dann wirst du all das nicht erleben, was wir heute in der Anbetung gehört haben. Den Himmel, der für die bereit steht, die sich klein gemacht haben. Das Gebet, ich bin klein, mach mein Herz mach rein, nur Jesus soll drin wohnen, nur er allein. Zu beten, ich bin klein, das ist total schwer. Es macht nicht einfach, dieses Gebet zu sprechen, schon gar nicht als Erwachsener. Ich muss meinen Stolz ablegen. Ich muss zugeben, dass ich vielleicht jahrelang, jahrzehntelang daneben gelegen habe. Jetzt kommt der Punkt, wo ich dich frage, welcher Gott regiert wirklich in deinem Herzen? Ist es der, der wirklich, wie das Volk Israel, sie aus Ägypten herausziehen konnte, der, der dich und mich aus der Sünde, aus der Sklaverei, aus der Knechtschaft herausziehen kann? Oder ist es dein eigenes Idol, dein eigenes selbstgeschnitztes Kalb im Herzen, was dich am Ende kaputt macht? Die Frage ist, willst du wirklich so weiterleben? Gott segne uns einfach in diesem Nachdenken, zu überprüfen, welcher Gott ist in meinem Herzen. Und wenn es der lebendige Gott ist, dann lass uns drüber nachdenken, wie groß ist er wirklich heute noch für mich?